Heute zu Gast Dr. Sophie Nagel. Sophie Nagel ist eine 28-jährige Zahnärztin, die vor anderthalb Jahren gegründet hat. Sie hat in dem Dreieck Elsass, Baden-Württemberg, Pfalz gegründet, also da unten an der Ecke, und hat sich für eine ganz interessante Gründungsvariante entschieden. Sie hat ihre Assistenzzeit in einer Praxis abgeleistet und ihr heutiger Geschäftspartner hat mit ihr eine weitere Filiale, so kann man es nennen, aufgemacht, also eine weitere Praxis, an der sie dann gleichberechtigt beteiligt ist und mit dem sie dann diese Praxis führt. Die Investitionssumme war erheblich, aber es wird ja auf zwei Schultern verteilt. Es ist ein MVZ in einer GmbH. Und ich glaube, wie sie das gemacht hat und wie diese Lösung sich insgesamt anfühlt, das ist auch eine, wenn man so will, eine kleine Hybridlösung, aber dennoch volles unternehmerisches Upside-Potenzial, volle Unternehmerin, das zeigt Sophie hier ganz sympathisch auf. Sie ist total bodenständig, sie erzählt es super flüssig, super ehrlich. Es gab keinerlei Einschränkungen im Gespräch mit ihr, also eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit. Ja, wie gesagt, wo man sich als Patient und als Mitarbeiter sicherlich sehr wohl und wertschätzend behandelt fühlt. In dem Sinne, ich hoffe, euch gefällt diese Episode. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und ab rein ins Gespräch. Herzlich willkommen zur 14. Staffel des Praxisflüsterer Podcastes. In dieser Staffel geht es um außergewöhnliche Gründungsformen. Die Staffel widmet sich der Vielfalt der besonderen Praxisgründung. Wir sprechen mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, die neue Wege eingeschlagen haben, um ihre Praxis zu gründen und zu führen. Ob alles auf einmal mit Ehe, Praxis und Kindern, ungewöhnlichen Kombinationen wie Klinik und Politik oder die Mini-Praxis in bester Lage einer Großstadt, jede Episode bietet inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps für euren Praxisalltag. Was sind die besonderen Herausforderungen dieser Gründer? Wie meistern sie außergewöhnliche Situationen und Bedingungen? Wir zeigen, wie Kreativität und Mut zu besonderen Praxisformen führen kann. Lasst euch inspirieren und erfahrt, wie vielfältig der Weg zu einer erfolgreichen, selbstständigen und persönlich geführten Zahnarztpraxis sein kann. In den jeweiligen Episoden habe ich kleine Wikis eingebaut. Die gehen von einer halben Minute bis zu anderthalb Minuten und erklären kurz und knapp, was es zum Beispiel mit den verschiedenen Darlehensformen oder Zinsgebungen auf sich hat. Hier habe ich mir Hilfe von Henry Schein besorgt. Also, wer mehr davon wissen will, ab in die Shownotes. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, hallo Sophie, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
Guten Morgen, hallo Christian, ich freue mich auch.
Sophie, erzähl doch mal, wer bist du und wo kommst du her?
Ja, genau, also meinen Namen haben wir ja schon. Gebürtig bin ich aus der schönen Pfalz, auf einem Pfälzerwald, einem kleinen Ort aufgewachsen. Dann ja, hat es mich ein bisschen durch die Gegend verschlagen. Studium war dann in Mainz und jetzt letztendlich bin ich hier am oberen Rand vom Schwarzwald im kleinen Kurort Waldbronn und habe mich dort niedergelassen.
Ja, das ist ja kurz und knackig, aber erzähl mal, wo in der Pfalz bist du geboren?
Geboren bin ich in Landstuhl, das sagt vielleicht manchen sogar was. Die Airbase Rammstein ist dort in der Nähe, genau. Und aufgewachsen dann in Waldfischbach. Ist tatsächlich doch ein bisschen größerer Ort, zwischen Pirmasens und Kaiserslautern gelegen. Dort wohnen meine Eltern auch heute noch. Ist ganz idyllisch, ja.
Das ist ja lustig. Also da ist meine Mutter geboren. Also sie ist in Zweibrücken geboren, also zwischen Pirmasens und da. Und ich kenne da wirklich jede Ecke, weil meine Oma, mein Opa haben da, ja wie gesagt, bis zu ihrem Versterben auch da logischerweise gewohnt hatten am Bauernhof. Also wie gesagt, ich kenne da jede Ecke. Das heißt, wir können über jede Dorfkneipe und jede Metzgerei sprechen.
Okay, ja, dachte ich jetzt nicht, weil normalerweise den meisten sagt es nichts. Aber so klein ist die Welt dann wieder, ja.
Ja, lustig. Ja, cool, aber nach Mainz zum Studium ist klar. Wurde dir das zugewiesen oder hast du bewusst Mainz ausgewählt?
Nee, das war bewusst. Ich habe mich natürlich an mehreren Unis beworben, aber Mainz war die Wunsch-Uni. Ich konnte mir nicht vorstellen, ganz weit wegzuziehen. Ja, so ein bisschen ist man ja doch heimatverbunden. Ich hatte damals ja auch ansonsten keine Bindung außer meine Eltern. Und das war dann genauso, dass man doch so alle zwei Wochen mal heimfahren konnte, war nicht zu weit, aber doch so weit weg, dass man dann den Schritt ins, sag mal, selbstständigere Leben mit Auszug gehen konnte. Danach wollte ich dann eigentlich Oralchirurgie gerne machen. Also Chirurgie hat mir schon immer gelegen. Und dazu braucht man noch ein Klinikjahr. Und da war bekannt, dass es halt in Mainz und an sonstigen Unikliniken schwierig ist. Und ich habe gehört, dass in Karlsruhe am Städtischen das ganz gut ist, eine Stelle zu bekommen. Und davor muss man wiederum 2 Jahre Assistenzzeit machen. Deswegen habe ich mir dann hier schon was gesucht, weil ich bin jetzt niemand, der eigentlich gern alle 2-3 Jahre umzieht. Und deswegen habe ich mich dann in Langensteinbach beworben bei einem Zahnarzt. Das ist der Herr Kindler. Der ist auch jetzt mein Geschäftspartner, kann ich schon mal vorweggreifen. Genau, so bin ich dann hierher gekommen in die Gegend.
Wie weit ist das jetzt zu deinem Elternhaus entfernt? Auch nicht mehr als 150 Kilometer, ne?
Nee, also tatsächlich sind es, glaube ich, nur 100 Kilometer, aber man muss über die Rheinbrücke. Also, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Das ist immer das Problem. A, da unten und B, auch hier oben. Jede Brücke hier oben wartest du mittlerweile. Okay, ja, spannend. Also dann erzähl doch nochmal, wenn wir da zurückgehen, beschaulich in der Südwestpfalz aufgewachsen. Wie kommst du auf die Idee, Zahnmedizin studieren? Warum nicht ein Architektur- oder ein Ingenieurstudium oder Betriebswirtschaft? Warum nicht Humanmedizin? Warum Zahnmedizin?
Tatsächlich ist es ein bisschen der familiären Bindung geschuldet. Eigentlich wollte ich keine Zahnärztin werden, weil mein Vater ist im Dentalbereich tätig, der richtet Zahnarztpraxen ein. Und der hat dann immer gesagt, das Letzte, bevor ich in Rente gehe, ist, dass ich dir eine Zahnarztpraxis einrichte. Und dann war natürlich so die pubertäre Phase, wo man gesagt hat, nee, definitiv mache ich nicht das, was meine Eltern mir sagen. Und ja, ich hatte aber keine konkreten Vorstellungen. Ich habe mal an Jura überlegt. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute so bei manchen diese dicken Bücher sehe und nur am Schreibtisch sitzen, das wäre nicht meins, da bin ich ganz froh, dass ich mich umentschieden habe. Und ich war immer in den Ferien mit meinem Papa arbeiten. Das heißt, ich bin dann einfach mal einen Tag mit ihm in die Zahnarztpraxen gegangen und habe dort reingeschnuppert. Fand es auch immer ganz interessant, aber trotzdem kam es für mich jetzt nicht unbedingt in Frage. Ja, und einmal, da war ich dann, glaube so um die 16, 17, hatte er einen längeren Termin bei einem Zahnarzt und hat mich unten im Eigenlabor abgegeben. Und dann habe ich dort der Zahntechnikerin, ich glaube 2-3 Stunden über die Schulter geguckt. Und da fand ich das dann echt spannend, was die gemacht haben und habe dann ja mehrere Praktika gemacht und habe dann gemerkt, das könnte ich mir doch vorstellen tatsächlich.
Da hat dein Vater sich seinen eigenen Lebenstraum ja doch noch erfüllt, ne?
Ja, also tatsächlich, ja, dann auch jetzt eben mit der Gründung, die er dann natürlich betreut hat, ist alles so gekommen, wie er sich's gewünscht hat, ja.
Das ist doch auch schön. Ich meine, ich glaube, viel glücklicher kann man auch als Elternteil nicht sein, wenn man da schon so eine Affinität zu hat. Hat dein Vater sein ganzes Leben lang schon Zahnarztpraxen eingerichtet? Erzähl mal darüber so ein bisschen.
Ja, nee, er hat seine Ausbildung gemacht, tatsächlich auch hier in Karlsruhe. Und er ist auch in Maximiliansau aufgewachsen. Also mich hat so wieder ein bisschen jetzt in seine frühere Jugendgegend verschlagen dann auch. Er hat schon immer im Dentalbereich gearbeitet, hat vielleicht auch eine kleine Anekdote, meine Mutter dort auch kennengelernt, weil meine Mutter ist Zahnarzthelferin. Also die ganze Familie, ich glaube, irgendwo hat es dann doch in den Genen gelegen. Wahrscheinlich hatte ich da dann gar keine Chance irgendwo.
Chancenlos auf die Welt gekommen. Ja, ja. Und dann Zahnärztin geworden. Oh Mann. Also hat dein Vater dann beim Depot sozusagen gearbeitet? Bei welchem Depot hat er oder bei welchem Depot arbeitet er?
Genau, er hat lange bei Pluradent gearbeitet und arbeitet jetzt bei Henry Schein. War eigentlich schon immer das, was ihm Spaß gemacht hat. Natürlich hat sich da der Arbeitsalltag ein bisschen gewandelt. Das ist, ja, er fährt ja viel durch die Gegend, der Verkehr ist mehr geworden, das merkt er auch. Das ist alles digitaler geworden, aber ich glaube, gerade dieser Kundenkontakt und dann auch gerade so eine Praxis wachsen zu sehen und so, das ist das, was er heute auch noch gerne macht, ja.
Wie lange macht das dein Vater, wenn ich fragen darf?
Ich glaube, jetzt sind es 42 Jahre.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. 42 Jahre in der Branche, immer der Branche treu geblieben. Hut ab. Mensch, spitze. Also, dann bist du da runtergezogen und hast deine Assistenzzeit gemacht und hast gewartet auf die Stelle, die du dann irgendwann mal besetzen wolltest, zur Oralchirurgin. Habe ich das richtig verstanden oder kam da noch was dazwischen?
Ja, also das war mein Ursprungsgedanke tatsächlich. Ich habe das auch damals im Herr Kindler immer gesagt, dass ich dann wahrscheinlich die 2 Jahre mache, dann in die Oralchirurgie gehe und mich selbstständig mache. Dann hat das Schicksal aber anders entschieden. Der Vater vom Herr Kindler ist Mund-Kiefer-Gesichtschirurg in Thüringen. Und dadurch hat er einfach eine sehr hohe chirurgische Expertise und hat mich da eigentlich von Anfang an an alles rangelassen und ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt und mir ging es eigentlich nie darum, diesen Titel Oralchirurgie zu haben. Ich wollte es einfach guten Gewissens den Patienten anbieten können. Ja, und dann habe ich bei ihm eigentlich alles gelernt, was ich dachte, was ich brauche. Und deswegen bin ich dann gar nicht wieder an die Klinik gegangen. Klinikleben war auch nie so meins, muss ich sagen. Deswegen war ich dann ganz froh, dass ich einfach, ich habe dann noch ein Implantologie-Curriculum gemacht. Da lernt man natürlich noch mal ein bisschen mehr Hintergründe. Aber heute habe ich so das chirurgische Wissen, was ich mir eigentlich immer erhofft habe zu haben, ja.
Okay, das ist spannend. Das heißt, du hast dann deinen Ursprungsplan so ein bisschen aufgegeben, weil du du hast es ja anders gelernt, wenn man so will, ohne Titel. Und wie ist es dann weitergegangen? Irgendwann hast du gesagt, okay, meine Fingerfertigkeit ist jetzt soweit, ich kann mir durchaus vorstellen, das in einer eigenen Praxis weiterzuführen. Und hast dann seinerzeitigen und derzeitigen Geschäftspartner, hast ihm gesagt, okay, jetzt will ich mich niederlassen. Oder wie ist dieser Prozess dann bei dir so in Gang gesetzt worden? Das interessiert mich besonders.
Also tatsächlich war es umgekehrt. Es war dann gegen Ende der Assistenzzeit, das war auch gerade die Corona-Zeit. Da war dann so bei mir die Frage, wie geht's jetzt weiter? Weil ich denke, wenn man diesen Schritt nicht zu einem gewissen Zeitpunkt geht, dann wird es immer schwieriger. Und ich war ja sehr zufrieden mit meiner Stelle, habe mich da super wohl gefühlt. Und ja, dann habe ich da tatsächlich drüber nachgedacht. Aber letztendlich hat er mich angesprochen und hat gesagt, hey, hier in der Nähe, da ist ein ganz tolles Gebäude, was ausgebaut wird, also kompletter Neubau, eine ganz neue Wohngegend, die hier auch entsteht. Und ich würde dort gern noch einen Standort eröffnen. Und ich weiß ja, du willst dich unbedingt selbstständig machen. Könntest du dir das vorstellen, mit mir zusammen zu machen? Und da habe ich dann begonnen, drüber nachzudenken. Erstmal, ob ich mir das vorstellen könnte, das doch nicht alleine zu machen, weil ich dachte immer, ich mache für mich alleine eine Praxis auf, übernehme eine Praxis, die mir dann der Papa vielleicht auch empfiehlt. Und da kam dann überhaupt mal dieser Gedankenprozess, eine Neugründung, dann mit einem Geschäftspartner, dann eben auch wirklich die Bindung hier in der Gegend zu bleiben. Da war dann Corona tatsächlich so ein bisschen ein Vorteil. Da hatte man ja Zeit zum Nachdenken. Und ich weiß auch noch, das erste Gespräch darüber, da waren wir dann in Langensteinbach in einem Kleingarten abends zusammen spazieren und haben einfach mal gequatscht. Und genau, so kam das Ganze dann in Gang.
Das heißt, das Corona-Zeit, ist das 2020, 2021 oder welches Jahr war das?
Das müsste 2022 gewesen sein, ja.
Wo ihr gequatscht habt?
Genau, ja.
Und dann hast du dir ein paar Tage Gedanken gemacht und dann Bing oder mit dem Vater gesprochen oder wie ging es dann da bei dir weiter?
Also die Entscheidung habe ich, glaube ich, tatsächlich relativ schnell getroffen, weil da ich mich so wohl gefühlt habe, habe ich mir jetzt auch nicht ganz vorstellen können, irgendwo nochmal was Neues aufzubauen. Und ja, das war dann auch so der Punkt, wo ich überlegt habe, das wird heute immer mehr Bürokratie, Personalmanagement und so weiter. Will ich das wirklich alleine machen oder mit jemandem zusammen? Und ich meine, wir kannten uns, wir haben uns super verstanden. Wir kannten auch die Schwächen, sage ich jetzt mal, des anderen. Ich denke, das gehört immer dazu, dass man genau weiß, worauf man sich einlässt bei so einem Projekt. Und deswegen habe ich relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass ich mir das gut vorstellen könnte. Und ich wusste ja auch, ich habe den Hintergrund. Das heißt, ich habe dann natürlich schon mal meinen Vater gefragt, was siehst du da drin? Wie sieht für dich der Standort aus? Er hat dann natürlich wiederum bei Henry Schein die entsprechenden Personen gefragt. Und ich habe mir dann das Gebäude und das Areal auch angeguckt und wusste, das ist hier schon eine wirklich gute Gegend. Es ist eine Reha-Klinik in der Nähe. Agilent ist eine sehr große Firma, ist in der Nähe, komplett neues Wohngebiet mit Einkaufsmöglichkeiten. Also so einen Standort findet man natürlich jetzt nicht jeden Tag.
Das heißt, hatte dein Chef denn schon einen Vormietvertrag oder eine Option auf diese Räumlichkeit gezogen oder war das noch überhaupt vollkommen unklar, ob er das macht und hing das dann von dir ab, ob ihr das dann zusammen macht? Also ob er es überhaupt macht?
Also da haben wir nicht so ganz deutlich drüber gesprochen, aber ich glaube, das hing schon von mir ab, weil es ist schon ein größeres Projekt. Ich muss dazu sagen, er hat schon zwei Praxen, also es war wirklich der dritte Standort und der größte und kompletter Rohbau, Neubau, sowas wollte er nicht alleine machen. Weiß nicht, ob er vielleicht jemand anderes ansonsten gefunden hätte. Wobei, ich habe noch zwei Kollegen, mit denen hatte er auch gesprochen. Die wollten aber zu dem Zeitpunkt dann nicht sich mit ihm niederlassen, weil ja, die hat es dann auch privat woanders hin verschlagen. Und deswegen, glaube alleine hätte er es nicht gemacht. Er hat den Bauträger gekannt. Das heißt, er hat jetzt zwar keine Option da fix gegriffen, aber er wusste, er kriegt als erster Bescheid, wenn das Gebäude weg ist. Demnach war das dann schon geklärt, wenn ich mich da relativ zügig entscheide, dann haben wir das auch.
Hat dein Chef dir bei diesem sozusagen Spaziergang, hat er dir da schon sozusagen das Angebot gemacht, hat gesagt, so, wir machen das zusammen und wir nehmen zusammen das Geld auf und dann machen wir halbe halbe oder so. Das heißt, hat er dir das so schon das Angebot offeriert oder habt ihr dieses Angebot, ich habe jetzt einfach mal was reingeschmissen, oder habt ihr euch danach auseinandergesetzt, wie er das macht? Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy-c.de. Nochmal www.opti-academy.de.
Also es war noch gar kein konkreter Plan da, weil das Ganze eben auch hinsichtlich GmbH über, da kam dann ein ganz großer Rattenschwanz hinterher erstmal, was da steuerlich und bürokratisch geklärt werden musste. Deswegen was Konkretes war das noch nicht, nur wir machen das zusammen, wir haben beide unsere Ideen, wir kommen gut klar miteinander und wir gucken dann einfach, was wir da draus machen. Es war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon klar, dass wir den zusammen investieren über eine GmbH. Das musste einfach so sein, das war schon klar, dass dann auch das Risiko natürlich entsprechend geringer ist, was dann ja natürlich auch attraktiv ist. Und was auch von Anfang an klar war, was ein Vorteil für mich war, er hat ein Eigenlabor in Langensteinbach, das ich dann mitnutzen darf. Und natürlich ist das so, wenn man ja eigene Techniker hat, ist das einmal gut. Und auch auf der anderen Seite, wenn da der Gewinn nochmal bei einem selbst bleibt, dann ist das natürlich auch von Vorteil. Ja.
Ja, absolut. Das heißt, du bist in dich gegangen mit, ich lege dir jetzt ein paar Worte in den Mund und bestätige oder widerspreche. Hast du mit Vater gesprochen, vielleicht mit zwei, drei anderen. Hast du da neben deinem Vater irgendein, ja, so eine Art Kitchen-Kabinett nennt man das ja, irgendwie so einen kleinen Kreis gehabt, mit dem du dich darüber unterhältst und sagst, ist das eine gute Idee, sollte man das so machen? Gibt es so etwas, mit dem du dich da so abstimmst oder machst du die Entscheidung für dich selber aus?
Tatsächlich eher nur mit meinen Eltern. Also ja, im Freundeskreis oder so habe ich da eigentlich nicht drüber gesprochen, sondern war eher eine Entscheidung, die ich für mich selbst getroffen habe. Und eben mein Vater hat dann bei Henry Schein natürlich schon so eine interne Standortanalyse was machen lassen. Da habe ich mich natürlich drauf verlassen. Aber eigentlich war es eine Entscheidung aus meinem Bauch und Kopf heraus dann, ja.
Also dann kam von dir ganz offensichtlich das Ja und dann habt ihr euch zusammengesetzt und habt gesagt, so, wie machen wir das denn zusammen? Wie teilen wir das denn auf?
Genau, also wir haben dann schon unsere Grundideen gehabt, haben das Ganze dann aber, wie gesagt, wirklich steuerlich und so weiter, war das ein langer Prozess, bis das dann alles geklärt war. Wir waren dazu sogar in der Nähe von Köln bei einem Steuerbüro, was darauf spezialisiert ist, weil wir haben ein sehr komplexes Konstrukt aus ÜBAG mit drei GmbHs und Gesellschaften und so weiter. Und dann mussten wir noch bei der KZV ja beantragen, dass wir da einen neuen Sitz haben. Das ging dann auch erstmal nicht durch. Das war dann wirklich ein sehr langer Prozess, wo wir halt immer geprüft haben, ist das für uns beide in Ordnung, was uns da angeboten wird. Aber wir mussten natürlich auch darauf zurückgreifen, was überhaupt möglich ist. Also wir konnten da zwar sagen, wir stellen uns das so und so vor, eine Gewinnverteilung und so weiter, die durften wir natürlich unter uns festlegen. Aber da gab es schon sehr viele Richtlinien, sage ich jetzt mal, die wir uns einfach halten mussten.
Das heißt, ihr habt eine MVZ GmbH gegründet für diesen Standort, die auch mit den anderen Standorten zusammenhängt?
Ja, also wir haben eine Abrechnungsnummer vor der KZV, da hängen wir zusammen. Ansonsten arbeiten wir komplett selbstständig natürlich. Also wenn ein Patient zu uns kommt, dann lesen wir auch die Versichertenkarte bei uns ein. Wir haben zwar das gleiche Abrechnungsprogramm, aber nicht den gleichen Patientenstamm da drin. Genau, wir kommunizieren auch, wir verstehen uns auch mit meinen Kollegen an den anderen Standorten. Verstehe ich mich super. Das ist natürlich für die Patienten auch ein Vorteil. Die wissen, wenn sie Schmerzen haben an einem der drei Standorte, kriegen sie relativ zügig einen Termin. Also da arbeiten wir natürlich zusammen, aber rein ja, bürokratisch und so sind wir dann schon ein Einzelstandort.
Aber wie gesagt, so von den Eigentumsverhältnissen, dein Standort ist der Standort und die anderen, die, ne, also du hast nur die wirtschaftliche Verantwortlichkeit sozusagen für diesen Standort, den du da mitgegründet hast.
Genau, ja.
Okay. Ja, das ist doch eigentlich eine tolle Regelung. Man hat dann, man teilt sich das Labor, man kann trotzdem in Kooperation gut arbeiten. Und vor allen Dingen ist das auch eine, und das ist vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wichtig, dass es eine Variante der Gründung ist, die man eigentlich vor 5 oder 6 Jahren noch gar nicht gemacht hat, ja, aber die halt immer häufiger kommt. Es gibt dann Zahnärztinnen und Zahnärzte, die auch nochmal einen zweiten, dritten Standort machen und da einen jungen Kollegen, Kollegin mit dazu nehmen. Und denen auch die Möglichkeit gehen, relativ geschützt, wenn man so will, in die Selbstständigkeit hineinzugehen. Denn du hast ein super erfahrenes Team, Kollegen um dich herum. Das ist einfacher, als wenn man sagt, okay, ich habe es noch nie gemacht und gehe auch in jede Fehlerfalle rein. Ich meine, okay, du hast noch deinen Vater gehabt, logischerweise, der hätte dich da auch schon geschützt, dass du nicht links und rechts da dich vertrittst. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Aber so fühlt es sich dann vielleicht noch sicherer und noch einfacher an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mal über Jura nachgedacht, aber dann den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und viel Bürokratie machen, konnte ich mir dann doch nicht vorstellen. Und so ist es jetzt auch noch. Also ich mache viel die Mitarbeiterverwaltung, alles, was dann hier mit Abrechnung ist. Und der Herr Kindler, der macht dann viel das, was mit Bank und Steuern zu tun hat oder bereitet es vor, sage ich jetzt mal. Und dann gucken wir es zusammen durch. Weil er muss es sowieso für die anderen zwei Standorte machen. Er hat tatsächlich am 1.7. 10-Jähriges von seiner ersten Praxis gehabt. Ja, und das heißt, er hat eine 10-jährige Expertise da drin. Da verlasse ich mich dann auch einfach drauf. Da weiß ich dann, da muss ich erstmal mich gar nicht drum kümmern. Es wird mir präsentiert, wenn es soweit ist. Und das ist viel wert. Also das entlastet unglaublich, weil es ist heute einfach sehr viel, was man da berücksichtigen muss. Und es kommt natürlich darauf an, was man möchte. Also eine kleine Praxis, ein Prophylaxezimmer, ein Behandlungszimmer, das kriegt man natürlich alleine hin. Aber wir haben hier jetzt mittlerweile 7 Sprechzimmer mit entsprechend ja, Personal, Patientenaufkommen. Das dann alleine zu stemmen, muss man sich schon überlegen. Weil wenn man dann seine 40 Stunden am Patienten arbeiten möchte, anbieten möchte und dann noch die ganze Bürokratie nebendran steht, muss man mal schon drüber nachdenken, warum macht man sich selbstständig, wie viel Freizeit möchte man noch haben. Da ist es einfach von Vorteil, wenn man einen Partner hat, der einen da unterstützt und man teilt sich das dann auch ein bisschen auf.
Also zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 10 Jahren. Dein Geschäftspartner, da kann man ja schon mal, der hört sich den bestimmt an, da kann man ja schon mal gratulieren. Das finde ich ja super. Und auch schön, dass sie so, ja, so fortschrittlich denken und so viel machen. Das brauchen wir hier in der Branche noch viel mehr, dass Leute was tun. Geh mal bitte so ein bisschen auf die Größe der Praxis ein. Du sagtest schon gerade im 7 Sprechzimmer, wie viele Mitarbeiter, wie viele behandelnde Zahnärzte. Arbeitet Herr Kindler auch noch bei dir in der Praxis? Das heißt operativ, das heißt behandelt er oder wie habt ihr euch da aufgeteilt?
Also es sind, ich glaube, 320 Quadratmeter plus dann im Keller noch Serverraum, einen kleinen Bereich. Und wir hatten einen kompletten Rohbau. Das war Vor- und Nachteil zugleich. Der Vorteil war eindeutig, auch über Herrn Reschein habe ich dann die Innenplanung übernehmen lassen und konnte das halt wirklich so einrichten, wie auch der Papa aus seiner jahrelangen Expertise dann gesagt hat, das sind gute Laufwege. So kann ich mir eine Praxis wirklich von innen gut vorstellen. Da hatte ich natürlich wirklich große Unterstützung. Auf der anderen Seite natürlich, man musste dann die Handwerker suchen. Zu Corona-Zeiten habe ich wirklich, muss ich sagen, Glück gehabt. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Dafür hatten wir dann ein Architekturbüro, auch was die Bauleitung übernommen hat. Genau, das war dann am Anfang der Ausgangspunkt. Genau, in diesen Rohbau wurden die 7 Sprechzimmer reingebaut, geplant. Wir haben dann aber am Anfang erstmal nur 4 ausgebaut. Also wir haben bei der Größe halt schon gedacht, muss man ja mal gucken, ob das läuft. Das sind auch gewisse Summen, die man da ja investiert. Deswegen haben wir 3 Zimmer erstmal leer gelassen und haben es dann so gemacht. Ich habe Vollzeit gearbeitet und Herr Kindler donnerstags und freitags hat er mich dann unterstützt. Ich habe dann, ich glaube, mit 5, 6 Helferinnen angefangen. Ich glaube, 3 oder 4 in Vollzeit, in Teilzeit noch ein paar. Und dann war es doch so, also wir haben zum 1. März letzten Jahres eröffnet, dass es relativ schnell gut gelaufen ist. Dann haben wir im September schon das nächste Sprechzimmer ausgebaut, beziehungsweise das war das 2. Prophylaxezimmer. Also die Prophylaxe wurde sehr, sehr gut angenommen hier. Dementsprechend habe ich dann ja nochmal Personal eingestellt und dann ging es im November schon weiter. Da haben wir dann das nächste Sprechzimmer ausgebaut und ich habe schon eine angestellte Zahnärztin eingestellt, die Frau Dr. Deurer, die ist jetzt auch in Vollzeit hier. Und jetzt im Mai haben wir dann nochmal das letzte Sprechzimmer ausgebaut, also sind jetzt tatsächlich vollständig. Und ja, mittlerweile habe ich dann 10 Helferinnen, genau, eine angestellte Zahnärztin. Und genau, der Herr Kindler, wie gesagt, der muss sich ja schon zwischen den Praxen ein bisschen aufteilen. Das ist dann ganz gut. Donnerstag, Freitag, wie gesagt, ist er hier. Aber unter der Woche ist er immer mal da für Absprachen und so weiter. Das funktioniert echt super.
Klasse aufgeteilt, ne? Das ist ja wirklich sehr, sehr hilfreich. Also ihr habt das dann zusammen gegründet. Ihr habt dann sozusagen zusammen einen Investitionsplan gemacht. Seid ihr gleichberechtigte Partner?
Ja, genau. Also wir sind 50% beidseits beteiligt. Das ist mit der Option, dass ich Anteile abkaufe, dass dann irgendwann mehr Anteile dieser Praxis mir gehören. Aber der Herr Kindler behält immer welche, damit ich auch das Eigenlabor nutzen kann. Das ist wieder so eine rechtliche Geschichte.
Super, super, super fair. Auch nochmal da Lob an ihn. Super, super fairer Deal aus meiner Sicht. Also, ne, also total klasse. Ja, du hattest gerade gesagt, 1. März letzten Jahres eröffnet. Da nochmal, da ja so ein Podcast-Format ein bisschen zeitloser ist, das ist dann der 1. März 2023. Und wir nehmen jetzt hier im Juli 24 auf. Das heißt, du bist jetzt mehr oder minder 16 Monate, 15, 16, 17 Monate ungefähr am Start. Was sind so in diesen knapp anderthalb Jahren die 2 Dinge, die dich am meisten oder die 1, 2 Dinge, die dich am meisten überrascht haben, mit denen du nicht gerechnet hast, also positiv wie negativ?
Tatsächlich das positive Patientenfeedback, das hat mich sehr überrascht, weil wir haben natürlich eine moderne, helle, freundliche Praxis. Aber wenn ich das in der ZM oder so lese, wo Praxen vorgestellt werden, dachte ich schon, das wäre so heute Standard. Aber es sind doch sehr viele Patienten, die sagen, also sowas, das habe ich noch nicht gesehen. Bei euch fühlt man sich wirklich wohl. Ja, da muss ich schon sagen, da war ich überrascht. Ich weiß nicht, ob es hier an der Gegend hängt oder so, aber dass das so positiv aufgenommen worden ist.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Man denkt immer, wenn man so eine Praxis macht, du hast ja auch mit Praxiseinrichtern zu tun und die machen ja meist neue Praxen oder Praxisumbauten, die danach auch neu aussehen. Was wir vergessen ist, dass wir knapp über 40.000 Praxen in Deutschland haben. Und wie viele werden davon neu gemacht? Ja, es ist ja nicht umsonst so, dass ein paar große Dentalfirmen Kurzarbeit haben, weil sie zu viel zu tun haben. Es ist so, weil einfach zu wenig investiert werden. Wir merken es ab 50 Jahren, Inhaberalter, geht die Investitionsquote so Richtung Null. Ne? Also die geht wirklich auf niedrigste Stände runter. Und die meisten Zahnarztpraxen, die sind aktuell im Alter über 50. Das heißt, du hast eine über 50% Chance, dass du in einer Praxis landest, die schon nicht mal ganz streichfrisch ist. Ne? Also, und das ist mal ganz gelinde ausgedrückt. Das sind teilweise Zombie-Praxen. Ja? Wenn diese Patienten dort waren, dann sehen sie natürlich den Unterschied. Deswegen ist es ja auch für Gründerinnen und Gründer aktuell schon einfacher zu gründen und einen großen Anteil an guten Patienten zu gewinnen, weil es eben alles neu ist, wenn man es dann neu macht, wenn man es dann beliebig und schick macht. Das heißt, wir brauchen ja diesen, ja, wenn man so will, Churn, so nennt man das. Also wir brauchen ja sozusagen diese Neuerstehung, um produktivere Einheiten zu machen, wo wir die Patienten zufriedenstellen, dass die Patienten auch gerne wiederkommen. Ich meine, bei dir kommen oder bei euch kommen sie gerne wieder, ganz offensichtlich, und halten auch ihre Prophylaxetermine höchstwahrscheinlich ein und tun selber so mehr für die Zahngesundheit. Wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist es, wie Arnold Schwarzenegger immer sagte, die Motivation ist gar nicht so, Routine ist alles. Das heißt, dann bin ich vielleicht motiviert, ein, zwei, dreimal hinzukommen und dann sage ich, oh Gott, da will ich auch an diesen schäbigen, oder das ist immer so, die sind so unfreundlich oder es ist so dunkel oder hier, irgendwie ist es da komisch und dann komme ich nicht mehr. Das sagen auch viele Befragungen, die Patientenbefragungen in diesen Praxen, wo wir mal reingehen, woran es da liegt, dann wird auch genau das so mitgeteilt. Das heißt, wir können das schon relativ deutlich messen. Also insofern überrascht es mich nicht, was dich überrascht, aber ich finde es sehr, sehr schön, weil das eine tolle Bestätigung ist und man freut sich immer, denn du wirst ja sehr, sehr viel Geld oder ihr werdet sehr viel Geld in die Hand genommen haben. Bei der Größe würde ich sagen, da sind wir ja schon wahrscheinlich siebenstellig, die du dann sozusagen, wie alt bist du jetzt?
29.
29, die du mit quasi 28 in die Hand genommen hast. Und das ist ja dann immer eine Bestätigung für die Zinsen, die du bezahlst. Kannst du sagen, okay, dafür kriege ich auch den entsprechenden Applaus und so. Ist sozusagen, wo du jeden Monat dann meinst, was da, du hast ja auch letztes Jahr auch teurer finanziert als Leute vor 3 Jahren. Du wirst wahrscheinlich über 4% Zinsen irgendwie bezahlt haben oder knapp seid ihr noch unter?
Ja, wir haben da also tatsächlich, das kann man auch noch als Vorteil vielleicht sagen, von so einer Gründung zusammen, da der Herr Kindler ja schon ein paar Kredite hatte, galt er natürlich als sehr kreditwürdig und haben wir dann doch für Corona zumindest noch sehr gute Konditionen bekommen. Aber alleine hätte ich die auch nicht bekommen. Also deswegen da ganz realistisch, das war in der Phase natürlich vom Finanziellen her, wäre es ein paar Jahre davor noch einfacher gewesen, ja.
Ja, Wahnsinn. Ne? Also ich habe Gründungen gehabt, wir haben jetzt gerade die Opti Summer School hier oben im Norden, wo wir 100 Gründer haben. Und ich habe da gerade gestern Abend mit Leuten gesprochen, die sind empfohlen worden von der Teilnehmerin, die vor 2 Jahren da war, meine ich, oder vor 3 Jahren, und die hat vor 2 Jahren gegründet. Das heißt, sie hat 22 gegründet. Und ich weiß, die hat noch knapp unter 1% Zinsen bezahlt. Das heißt, wenn man das so sieht, innerhalb von einem Zeitversatz von so 1,5 Jahren, so sagen wir mal Anfang, Mitte 22 zu Mitte, Ende 23, dass du dann wirklich 2,5%, 3% mehr bezahlst, das sind dann auf 1 Million Darlehen sind es dann schon 25.000, 30.000 Euro im Jahr. Das heißt, du bezahlst nur an Zinsen 2.000 Euro im Monat mehr, als was man es da früher hat. Das sind dann schon krasse Unterschiede. Aber man muss dazu sagen, nicht, dass es da eine Gründungszurückhaltung gibt, das sollte man nicht tun, denn das langfristige Mittel ist 4%. Wir hatten nur jetzt 10 gute Jahre, wo es dann super günstig war. Aber was auch interessant ist, diese niedrigen Zinsen haben trotzdem nicht dazu geführt, dass die Zahnarztpraxen mehr investiert haben. Das heißt, wenn man sagt, okay, dann war das Geld billig, dann kann ich meine Praxis immer Vordermann bringen, das hat auch nicht geklappt. Das heißt, es wurde eher rausgezogen. Also insofern kann man konstatieren, auch mit 4% oder 3,5% Zinsen kann man eine Praxis super, super gut laufen haben und man ist immer noch damit unter den langfristigen Durchschnitt und das ist dann alles fein. Und dadurch, dass dann bei den höheren Zinsen erst recht nicht investiert wird, wird man auch weiterhin den sehr guten Zuspruch der Patienten haben, aus meiner Sicht.
Ja, also ich muss dazu noch sagen, man konnte da wirklich zugucken. Wie gesagt, das Ganze hat sich so ein bisschen gezogen mit KZV und dem ganzen Rechtlichen. Wir haben uns natürlich relativ am Anfang ein Angebot machen lassen, um zu wissen, was kommt auf uns zu. Und dann wird das natürlich zwischendrin immer wieder aktualisiert und dann so, oh, der Bau wird doch teurer, auch die dentale Einheiten. Da hat mein Vater natürlich sehr, sehr viel für mich gemacht, ein Auge drauf gehabt, dass das jetzt nicht explodiert, aber das wird teurer. Und die Zinsen, da haben wir dann echt gebebt, dass die KZV schnell ihre Zusage gibt, dass die Zinsen dann nicht nochmal steigen. Also das war in der Phase, da konnte man wirklich einfach zugucken. Wenn man jetzt so die Angebote mal nebeneinander legen würde, könnte man da wirklich eine Kurve nach oben machen. Aber ich denke immer, man sollte sich von sowas nicht hindern lassen, weil wie bei vielem im Leben, für vieles gibt es nicht den definitiv richtigen Zeitpunkt. Es gibt immer irgendeinen Nachteil oder irgendwas, wo man sich dran hätte hindern lassen können. Aber meine Güte, dafür hatte man ein bisschen Zeit auch in der Phase. Da war es ein bisschen ruhiger, man durfte ja nicht so viel machen, da konnte man sich dann auch damit befassen. Also ja, ich denke, man darf sich durch sowas, wenn man es wirklich möchte, auch nicht aufhalten lassen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also diese Zahlen bedeuten nicht automatisch, dass etwas unmöglich ist. Im Gegenteil, es ist vielleicht um 2% schwieriger. 2% mehr Zinsen ist es 2% schwieriger. Und ich glaube, genauso kann man das belassen. Und dann, wenn du jemand anderen fragen würdest, okay, würde es dir helfen, wenn du 2% schneller läufst oder 2% langsamer läufst? Oder würde es dir, also ich glaube, man kann da schon eine gewisse Analogie zu machen, dass man das auch relativ zu dem Ganzen, ist das alles kein Problem. Nur denen, also die es 2 Jahre davor gemacht haben, ging es nochmal viel besser. Ne? Aber ich meine, was ist denn die Bench? Ne? Also der Tennisspieler kann auch nicht zur Nummer 1 der Welt gucken und sagen, ja, der spielt auch wieder ein bisschen besser. Man muss doch irgendwie so ein bisschen gucken, dass man zurechtkommt, dass man Spaß dran hat und das ist dann die Hauptsache.
Genau. Ich denke auch, also ich habe die Einstellung, so Dinge, die man halt nicht ändern kann, da kann man dann ewig drüber nachdenken und hadern. Oder man sagt, so ist es jetzt und ich mache weiter. Das macht den Kopf viel freier dann auch, ja.
100%, ne? Kümmere dich um die Sachen, die du verändern kannst und nicht um die, die du nicht verändern kannst, ne? Das ist ja auch so die Haltung, wenn man schaut, okay, die Politik macht alles falsch und es ist alles falsch und man muss eigentlich nur auswandern. Da habe ich schon mein gehöriges Problem mit, ne? Also, und dann wird mir anekdotisch auch erzählt, ja, dieser deutsche Zahnarzt ist nach Amerika gegangen oder die wollen nach England. Also, da würde ich am liebsten in die Diskussion einsteigen. Da habe ich gesagt, okay, also ein deutscher Zahnarzt ist nach England gegangen. Also das NHS ist gerade am Kollabieren. Die kriegen gar keine Ärzte hin. Es sind noch 12.000 Praxen in England bei 60 Millionen Leute. Wir haben 40.000 Praxen auf 86 Millionen Leute. Wir haben eine Nettozuwanderung an Zahnärzten, aber auch eine Nettozuwanderung an Ärzten insgesamt. Und wir sind das nicht englischsprachige Einwanderungsland Nummer 1. Insgesamt sind wir Einwanderungsland Nummer 5. Ne? Das, ich glaube, USA, Kanada, Australien, UK und dann kommen wir. Und wir wechseln uns manchmal mit UK ab, manchmal sind wir 4, die 5, aber das sind alles englischsprachige Länder. Ja, weil Deutsch nun mal keine Weltsprache ist. Also das wird dann immer als Grund angegeben und dann, dass da zu wenig in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, die an die Zahnärzte ausgeschüttet werden kann. Auch da habe ich eine differenzierte Meinung zu. Insgesamt sind 30 Milliarden stehen für die Zahnärzte pro Jahr zur Verfügung und die sind über die Jahre immer leicht gestiegen und die Zuzahlungsbereitschaft der Patienten steigt, ist immer gestiegen in den letzten Jahren. Wir haben Patienten, die, das Durchschnittsalter ist da über 50, das heißt, wir haben die Leute, die auch in einer sozioökonomischen Phase sind, dass sie sozusagen viel verdienen und die Kinder sind aus dem Haus, die haben viel über und die sind bereit, in ihre Gesundheit zu investieren. Das heißt, wir haben eigentlich alle. You can have it all, ja. Und da sollte man sich, wenn man sich auf sich selber konzentriert, ein gutes Netzwerk baut, darauf kommen wir gleich nochmal kurz, wie du es gemacht hast, dann kann man davon wirklich reichlich ernten. In Bezug auf das Netzwerk. Du sagtest, ihr seid zu einer spezialisierten Kanzlei bei Köln gefahren. Darf ich fragen, wer das ist?
Laufenberg und Michels war das.
Ja, die sind ganz, ganz großartig. Die kann ich auch wirklich empfehlen. Der Marcel Nielsen war auch mal hier bei mir im Podcast, 1-2 Mal. Also die sind klasse.
Ja, also die haben, ich glaube, jemand anderes hätte das auch gar nicht so hinbekommen, weil, ja, wie gesagt, das war bei uns schon ein sehr komplexes Konstrukt und wurde lange dran gearbeitet.
Ich würde sagen, es sind die Besten in Deutschland. Vielleicht vergesse ich da jemanden, aber die sind wirklich brutal stark und brutal gut. Sehr, sehr nette Leute, die ich da kennengelernt habe.
Hört man im Nachhinein nochmal gerne, dass man sich gut hat beraten lassen. Ja.
Die sind großartig. Die sind großartig. Die haben wir auch als Partner für unsere Opti Summer School mit ausgewählt. Die haben klasse Referenten, bescheidene, zurückhaltende, nette Leute, die wirklich hochkompetent sind. Nee, die sind absolut zu empfehlen. Und Depot sagt es, Hendrik, scheint Software.
Software habe ich CGM, also Z1, habe ich übernommen von den anderen Praxen, weil, wie gesagt, wir haben eine Abrechnungsnummer. Ja, das wurde mir ein bisschen vorgeschrieben, sage ich jetzt mal. Das hätte ich gerne was anderes genommen, ja.
Ja, was stand da noch bei dir zur Auswahl?
Dumpsoft. Das habe ich vom Papa gehört, dass das einfach gut ist. Charlie natürlich auch, da hat er aber gesagt, das ist so die High-End-Variante natürlich. Dumpsoft kann von Heinrich Hein betreut werden. Das war mir eigentlich wichtig, dass ich bei allem den Support von Heinrich Hein habe, weil so, ja, alles aus einer Hand ist gut. Ist halt jetzt bei CGM nicht möglich, aber auch das ist wieder das, wo wir gerade davon hatten. Man kann dann irgendwie hadern und sagen, ich hätte es gern anders gehabt oder man nimmt es halt und macht das Beste dann draus, ja.
Was für Software-Tools oder Produkte setzt ihr noch ein?
Was mir wichtig war, dass ich möglichst digital arbeite. Das heißt, wir haben die digitale Anamnese. Wir haben ein iPad in der Praxis und darüber wird die Anamnese ausgefüllt. Wir haben auch ein Signaturpad vorne. Da werden dann Heil- und Kostenpläne, ja, Kostenvoranschläge, Datenschutz und so weiter digital unterschrieben. Das, ja, sind so die Softwareprogramme, die wir haben. Dann haben wir noch Praxishandy. Da haben wir dann die iCloud. Da kommunizieren wir dann mit den Technikern, können schön Bilder von den Patienten machen. Die schauen sich die dann an.
Ja, diese Aufklärungssoftware, welche nutzt ihr da?
Oh Gott, da bin ich jetzt vielleicht überfragt. Keine spezielle Software. Das ist verknüpft mit dem Z1 dann. Also im Z1 sind die Dokumente hinterlegt und das wird dann einfach aufs, genau, iPad übertragen.
Ah ja, okay. Was hast du als junge Gründerin an Fortbildung in Bezug auf die Gründung gemacht, sodass du aus deiner Sicht möglicherweise auch fit genug bist, die Dinge zu verstehen, die auf dich ja einprasseln? Steuerrechtliche Sachen, juristische Sachen, abrechnungstechnische Sachen, KZV-Themen, Thematiken, Personalführung. Das heißt, ich meine jetzt nicht Behandlungsthemen, sondern eher diese Management, HR, betriebswirtschaftlichen Themen. Was hast du da gemacht?
Muss ich ehrlich gestehen, nicht so viel. Das war eher so...
Hat Papa gemacht.
Der hat die für mich alle besucht. Der hat jetzt ganz viele Fortbildungspunkte. Nee, also war ein bisschen Learning by Doing. Es ist ja immer so, wenn man eine Stelle hat, angestellt ist, dann gibt es Dinge, die einem gefallen, Dinge, die einem nicht gefallen. Das war dann auch irgendwann der Punkt, wie gesagt, ich habe mich da wirklich wohlgefühlt vom Behandlungsspektrum, von den Kollegen war alles super. Aber natürlich gibt es so ein paar Punkte, wo man sagt, das würde ich gern anders machen. Das war dann auch der Grund, warum ich doch gesagt habe, egal wie gut es mir hier gefällt, ich möchte mich mal selbstständig machen. Also das waren so ein paar eigene Ideen. Und ansonsten war im Studium immer mal die Möglichkeit, da hatten wir von Erbacher war das, von der APO Bank, da waren immer mal... Ja, Fortbildungen, sage ich jetzt mal, die habe ich damals alle besucht und habe mir da, glaube ich, auch doch relativ viel behalten von einer anderen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, also da war ich in Karlsruhe hier auch mal auf einer Fortbildung, da kam sehr viel Steuerrechtliches dann, ja, wurde da eben präsentiert, aber ansonsten wusste ich ja dann, wie gesagt, war auch ein leichter Vorteil, ich habe Herr Kindler an der Hand, der da sehr viel Wissen hat, der das auch immer schon mit mir geteilt hat. Darauf habe ich dann zurückgegriffen eigentlich eher.
Ja, schlussendlich hattest du da auch jemanden an deiner Seite. Sonst wäre das so einfach wahrscheinlich dann auch nicht gegangen. Denn da ist meine Empfehlung, unsere Empfehlung schon, investiert da in euer Hirn, in eure finanzielle, wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Bildung. Aber das habt ihr ja dann ja auch so ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, du hast ja so eine, wenn man so will, so eine kleine Hybridgründung, könnte man ja schon fast sagen. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Sicherheit, die sozusagen die Blackboxes für dich, die hat jemand anderes getaggt, ne? Und du hast ja an dessen Seite dann das lernen können. Das ist doch eine richtig geschmeidige, schöne Sache. Und wie fühlst du dich jetzt so danach? Würdest du sagen, alles richtig gemacht? Oder würdest du sagen, ey Mensch, ich wäre doch, vielleicht hätte ich doch Angestellte sein müssen. Bist du immer noch Feuer und Flamme dessen? Oder kommt da ein gewisser Zweifel aus?
Nee, also definitiv bin ich sehr happy, so wie das jetzt alles gelaufen ist. Ich meine, natürlich muss man ehrlich sein, es gibt einen Moment, wo man dann sagt, ach, wäre ich doch angestellt geblieben, dann müsste ich mich jetzt nicht mit einem Honorarverteilungsmaßstab oder sowas auseinandersetzen. Aber die positiven Dinge, die überwiegen das auf jeden Fall. Deswegen auch so, wie es jetzt einfach gelaufen ist, das zu zweit zu machen, dann, dass es doch ein bisschen größer geworden ist, als ich mir das jemals gedacht hätte, würde ich nicht anders haben wollen. Also ich bereue nichts.
Ich glaube, das kann man nochmal unterstreichen. Also Sophie bereut nichts. Hast du so ein bisschen den einen Tipp, so mit so die abschließende Frage, du bist ja mit 28, du bist ja blutjung, würdest du sagen, mach das auch mit 26, 27 oder würdest du sagen, es reicht auch mit 30 oder was ist so dein Eindruck, du hast doch noch viele Kommilitonen aus Mainz, du wirst doch immer noch deine Netzwerke haben, ihr werdet ja auch sprechen und du wirst ja auch Fragen gestellt bekommen, ja? Was sind so die Fragen, die dir gestellt bekommen, was sind so deine Antworten an deine Freunde, Kommilitonen von seiner Zeit, das wird sich doch irgendwie so ein Muster durchziehen, erzähl doch mal.
Ja, also tatsächlich zu der Anfrage, ich finde es gut, es so jung zu machen. Natürlich, ich hatte einen entsprechenden Background und Support. Das hat es mir natürlich einfacher gemacht. Ich finde aber schon, man hat einfach in dem Alter noch ein bisschen mehr die Energie, auch noch nicht die Familie vielleicht im Hintergrund eben, wenn man dann abends weiß, man hat einen Opa, um den man sich kümmern muss und abends noch die Kinder. Ich stelle mir das schwieriger vor. Man hat den Kopf einfach noch ein bisschen freier, um sich darauf zu konzentrieren. Deswegen finde ich so jung gut. Aber wie gesagt, man muss sich schon im Bewussten darüber sein, dass da schon einiges an Steuerrecht und so weiter dazugehört, wo man sich dann drauf einlassen muss. Das ist auch die Hauptfrage wiederum, die ich dann gestellt bekomme. Was gehört da alles dazu? Was muss ich neben dem Behandlungstechnischen können, wissen? Wie bilde ich mich da dann fort? Da verweise ich tatsächlich auch an Heinrich Scheim bzw. an euch. Ihr wurdet mir da vom Papa auch empfohlen, Emma.
Hatten wir mal was zusammen gemacht? Nee, ne?
Nee, haben wir dann nicht, weil, wie gesagt, bei mir, ich bin da so reingerutscht, aber er hat auch immer gesagt, ah, die Opti-Summer ist cool, beziehungsweise...
Nee, ich war nur überrascht. Ich dachte, okay, haben wir uns schon mal gesehen oder haben wir was gemacht? Nee, aber das haben wir nicht, ne? Ja, müssen wir nur.
Okay. Nee, aber mein Vater, wie gesagt, der ist da schon immer, ja, genau. Ja, genau, also da tatsächlich den anderen rate ich auch dazu, sich da entsprechend fortzubilden. Deswegen jetzt auch so Henry Schein Gründercamp und so, habe ich gesagt, geht da ruhig mal hin. Weil das Wichtige ist auch dieses Networken einfach. Also finde ich auch bei Fortbildungen, das eine ist immer das Wissen, was man vermittelt bekommt, aber das im Hintergrund sich unterhalten mit den Kollegen, das ist einfach wichtig. Und natürlich, also gerade ein ehemaliger Kommilitone von mir, der hat sich jetzt die Gedanken gemacht, der will sich gerne selbstständig machen. Der hat dann schon gesagt, ja, wie ist das so am Anfang? Man wartet ja dann im Grunde drauf, kommen Patienten, kommen die nicht? Das sind natürlich die größten Ängste. Auch das war bei mir natürlich ein bisschen leichter, weil ich Patienten mitnehmen konnte aus der Praxis, in der ich davor gearbeitet habe. Aber auch bei mir war diese Angst da, was mache ich, wenn ich am ersten Tag da stehe und es kommt keiner so auf die Art.
Ja, das ist wie so eine Art Ablehnung, ne? Man ist da, sagt, okay, das ist so ein ungutes Gefühl. Das ist wie, man lädt so eine Geburtstagsparty ein, 10 Leute sind eingeladen und man steht da um 23:30 immer noch zu zweit und sagt, ja, die kommen bestimmt noch oder so. Aber ich glaube, dieses Gefühl, das ist auch das Unangenehmste in der ganzen Gründung, oder? Dass man denkt, man wird abgelehnt. Aber eigentlich die Zahlen lügen nicht. Es sind mehr Patienten da, als behandelt werden können. Und selbst wenn es da ein paar Wochen ein bisschen weniger ist, dann sind es ein paar Wochen weniger. Die müssen ja auch erstmal, die Google-Algorithmen müssen gefüttert werden, dass man gefunden wird. Man kann an so vielen internen Sachen dann arbeiten, sodass es dann besser wird. Und dann hat man diese saure Gurkenzeit auch überstanden. Und je nachdem, wie lange man das vorher vorbereitet, ist man auch schon nach einer Woche rappelvoll, ja?
Ja, das zählt ja auch dazu. Da ist es ja tatsächlich in heutigen Zeiten, denke ich, leichter als noch vor 10, 20 Jahren. Früher, da gab es dann vielleicht mal ein Flugblatt oder ein Amtsblatt, da hat man auf sich aufmerksam gemacht. Heute über Social Media erreicht man ja viel schneller.
So einfach.
Bitte?
So einfach geworden, ne? Google Maps, die Einträge machen, dass man gefunden wird. Dann dafür sorgen, dass die Website wirklich schick aussieht, dass es sympathisch wirkt, dass es kompetent wirkt. Das ist niedrigschwellig, ne? Früher war das halt, ja, wie du richtig sagst, auch schon noch vor 15 Jahren war das im Prinzip so, dass man schon Litfaßsäulen, vielleicht ist das noch jemandem bekannt, bekleben musste und man musste dann irgendwelche Häuserwände, musste man dann irgendwie groß buchen. Oder irgendwelche Ströhr-Sachen, damit man auf sie aufmerksam macht als große Neugründung in der Stadt. Das braucht man heute nicht mehr. Ne? Kann man deutlich anders machen. Nee, wunderbar. Ja, Sophie, vielen Dank für deine ehrlichen Einblicke. Super sympathisch und ja, super frisch. Und ich glaube, da kann jeder ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Also vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir weiterhin, dir und deinen Kolleginnen und Kollegen und deinem Geschäftspartner, wünsche ich viel Erfolg, bleibt dabei, seid fleißig, bildet euch kräftig fort, bleibt vor der Welle und ja, und helft, dass wir die nächsten Jahre Zahnmedizin noch produktiver hinkriegen.
Ja, vielen Dank, also sehr gerne, immer wieder gerne. Ich denke, es ist wichtig für die jungen Kollegen, da ein bisschen den Mut zu geben, die Angst zu nehmen, deswegen, ich hoffe, das hat was gebracht.
Auf jeden Fall, man sieht es ja, du bist ja völlig entspannt, ne?
Ja.
Nicht hektisch, nicht nervös, völlig entspannt. Wie lange bist du im Voraus ausgebucht? Dein Terminbuch?
Tatsächlich gar nicht so weit. Also wir haben da eine sehr gute Organisation. Das ist uns auch wichtig, dass wir schnell Termine anbieten können. Es ist immer voll eigentlich, aber für Schmerzpatienten oder so haben wir immer Zeit.
Gut, das ist ja deine Systematik, aber es gibt jetzt nicht, hast du noch eine Sekunde Sorge, dass du irgendwie zu wenig zu tun hast in letzter Zeit gehabt?
Es ist natürlich immer mal so ein kurzer Moment, genau eine Sekunde dann. Und dann beruhigt man sich aber relativ schnell. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Die Nachfrage ist da. Wie du vorhin auch gesagt hast, heutzutage ist das ästhetische Empfinden der Patienten, das Gesundheitsbewusstsein hoch genug, dass man da auf jeden Fall genug Zuspruch bekommt.
Also in dem Sinne, so schließen wir. Sophie, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst doch bei iTunes einen kleinen Satz und 5 Sterne und bei Spotify gerne auch. Wenn ihr Fragen habt, gerne an mich, henrizi@optim-hc.de. Und bis zur nächsten Episode. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Eine Neugründung ist teurer als eine Übernahme. Sicherlich hast du auch schon mal gehört, dass eine Neugründung viel teurer ist als eine Praxisübernahme. Ist das tatsächlich so? Bedenke dabei, dass in Deutschland jede Praxis im Durchschnitt nur 3,3 Behandlungszimmer hat. Und nun stellt sich die Frage, wie viele Neugründungen du kennst, die mit 3 Behandlungszimmern geplant und gegründet wurden. Vermutlich keine oder nur wenige. Gehen wir davon aus, dass eine Neugründung im Durchschnitt mit 5 Behandlungszimmern geplant und eingerichtet wird. Dann muss man für eine valide Vergleichbarkeit auch die Kosten einer Praxisübernahme auf 5 Zimmer hochrechnen. Und dann wirst du sehen, dass die Kosten gar nicht mehr so weit auseinander liegen. Bezieht man dann noch Folgeinvestitionen ein, die man bei einer Praxisübernahme möglicherweise erst in den weiteren 2 bis 3 Jahren tätigen wird, so kommt man absolut in den Bereich der Kosten der Neugründung. Die wichtigste Frage, die du dich stellen solltest, ist nicht etwa, ob du besser eine Praxisübernahme oder eine Neugründung vollziehst, sondern wo du am besten dein Konzept umsetzen kannst und wo du möglichst kompromisslos deinen Plan verwirklichen kannst. Vordergründig birgt eine Praxisübernahme weniger Risiken als eine Neugründung, dafür wirst du aber sicherlich mehr Kompromisse eingehen müssen. Du willst dich niederlassen und möchtest bestmögliche Zinsen von der Bank? Dann sollte dein Businessplan so schlüssig sein, dass die Bank wenig Risiken sieht. Das bedeutet aber nicht, dass du die Risiken unterschlägst. Vielmehr ist es wichtig, dass du der Bank signalisierst, dass du als Unternehmer in der Lage bist, mit den Risiken umzugehen und sie zu bewältigen. Dein Zahlenwerk muss schlüssig sein. Es muss nicht perfekt sein, denn auch die Bank weiß, dass es nur ein Plan ist und jeder Plan ist grundsätzlich erstmal falsch. Die große Frage ist nur, wie groß der Fehler ist. Fast noch wichtiger als das Zahlenwerk ist die Vorhabensbeschreibung. Beschreibe der Bank, wer du bist, was du kannst, was du vorhast, mit welchem Team du arbeiten wirst, was du den Patienten anbietest und was du tust, damit die Patienten zu dir in die Praxis kommen. Wenn du all das sinnvoll und glaubhaft beschreiben kannst, wirst du kein Problem haben, günstige Zinsen zu bekommen. Ach ja, ganz wichtig. Schreibe den Businessplan auf jeden Fall selbst. Natürlich kannst du eine Vorlage nutzen, aber du befüllst sie bitte selbst. Und auf keinen Fall lässt du die KI daran, denn hier planst du die Zukunft und das Projekt, was in den nächsten Jahrzehnten die Grundlage deiner wirtschaftlichen Existenz sein wird. Du möchtest mehr erfahren? Entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.